Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Lousy Pennies Ade. Mit welchen Tools Journalisten im Netz Geld verdienen können.
Steady auf Expansionskurs. Learnings von der Bezahlplattform für unabhängige Inhalteanbieter.
Euer Feedback auf das Nachrichtenaus bei Sputnik.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Kommt heute aus dem Springer-Konzern. Dort ist die Freude groß, weil die digitalen Paid-Content-Angebote Bild Plus und Welt Plus im vergangenen Monat gemeinsam erstmals die Marke von 500.000 bezahlten Digital-Abos geknackt haben. Und dazu sagte Stefan Betzold, Managing Director Bild und Welt Digital, Zitat, die deutlich gestiegene Akzeptanz für digitale Bezahlangebote unterstützt unsere konsequente Strategie für Paid Content. 2018 ist zahlenmäßig unser stärkstes Wachstumsjahr. Die Vertriebserlöse bei Bild Plus und Welt Plus tragen mittlerweile substanziell und nachhaltig zu unserem digitalen Verlagsgeschäft bei.
Die zweite Meinung
kommt heute vom knauserigen Herrn Pähler.
Dafür aber ganz kostenlos. Normalerweise, da verbreiten wir hier keine so Geschäftszahlen, Jubelmeldungen einzelner Medienhäuser. In diesem Fall freut mich diese Zahl aber irgendwie trotzdem, weil der Springer-Konzern damit ja doch beweist, dass sich Medieninhalte auch im Netz monetarisieren lassen und es erfolgreiche Geschäftsmodelle für Online-Journalismus geben kann. Was ich allerdings noch viel wichtiger finde, ist, dass diese Erlöse eben nicht nur bei einigen wenigen großen Verlagen und Medienhäusern landen, sondern auch bei den vielen kleinen Initiativen und einzelnen Medienmachern, die tollen und im wahrsten Sinne des Wortes wertvollen Online-Journalismus bieten.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das monetäre Medienmagazin.
In dieser Woche geht es in unserem kleinen kuscheligen Medienmagazin um Geld. Um sehr viel Geld, Herr
Moment.
Pähler.
Geld verdienen im Journalismus, im Netz, das ist doch eigentlich in Deutschland irgendwie eine schwierige Kiste oder ein heißes Eisen. In der Medienbranche, da herrscht doch die Haltung vor, Nutzer, die sind nicht bereit für Inhalte zu zahlen. Doch, aha, immer mehr Nachrichtenwebseiten stellen auf Bezahlangebote um.
Da ist sie dann auf einmal, die Schranke, wo man dann ein schönes Abo abschließen kann. Und da gibt es dann Verlage, die dann eine große Jubelmeldung verschicken. Einige, die so ein bisschen weniger groß sind und so. Aber der Trend, den muss man sagen, immer mehr Webseiten stellen auf Paid um. Doch auch unabhängige Anbieter von Blogs, Podcasts und anderen journalistischen Angeboten, die machen da gerade eine interessante Erfahrung. Sie sind auch immer weniger auf Medienhäuser angewiesen, sondern können ihr Geld direkt vom Nutzer verdienen.
Genau das wollen wir uns heute Abend einmal intensiver anschauen. Wir wollen lernen, wann sind Nutzer bereit, für Inhalte im Netz zu zahlen und wie können die Macher von Blogs, Podcasts und Webseiten vielleicht am Ende mehr verdienen. Das schauen wir uns heute detailliert an, bis der Rubel rollt.
Ja, und da wollen wir auch von euch wissen, wie ist das eigentlich für euch, wenn ihr Medien konsumiert? Bezahlt ihr für digitale Inhalte im Netz? Also jetzt mal so abseits von Netflix und Spotify. Also wann seid ihr bereit, für kleine Webprojekte zu zahlen?
Oder auch für große Nachrichtenseiten, geht auch. Also das interessiert uns. Schreibt uns an mail@deutschlandfunknova.de oder auch über Facebook und Twitter. Und da haben wir auch schon Nachrichten von euch bekommen. Da warten wir noch ein bisschen sammeln und da könnt ihr gerne noch mehr schicken. Das greifen wir nachher dann auf. Jetzt schauen wir uns aber mal verschiedene Tools an, die ja verschiedene Bezahlmodelle im Netz ermöglichen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Blendl. Das ist ja so eine Art virtueller Zeitungskiosk, bei dem die Zeitungen ja so entbündelt werden. Gibt es den noch?
Ja, Blendl gibt es tatsächlich noch. Also ich bekomme noch regelmäßig die kuratierten Mails mit Leseempfehlungen. Ich finde den Newsletter auch immer echt gut gemacht und so. Und da verschlägt es mich dann auch mal in eine Publikation, die ich sonst so nicht gelesen hätte. Das sind ja dann die E-Paper, die man sich da anschaut. Da kann ich auch durchschmökern. Und wenn ich dann bei einem Artikel zuschlage, dann bezahle ich nur für diesen einen Artikel. So. Und das ist eigentlich ein Angebot, was viel Lob bekommen hat, was viel Fans bekommen hat. Aber wer da jetzt noch richtig dabei ist, der vermisst auf einmal einige Titel. Also das Angebot war schon zum Start hin deutlich größer. Einige Springer-Titel zum Beispiel sind verschwunden. Ich glaube, die Welt zum Beispiel, die ist nicht mehr mit dabei. Und was man auch sagen muss, es gibt einige bekanntere Namen aus dem Deutschland-Team, von Blendl, die mittlerweile nicht mehr für das Haus arbeiten. Also das Thema ist hierzulande in Deutschland deutlich heruntergefahren worden. Und wenn man mal mit Verlagen spricht, so wie viel verdient ihr mit Blendl? So hinter vorgehaltener Hand sagen sie, so richtig viel ist da nicht bei rumgekommen.
Es gibt ja auch schon seit Jahren andere Bezahlmodelle im Netz. Da gehört zum Beispiel, gehen wir mal direkt zum nächsten Tool, Flatter dazu. Mhm. Ich erinnere mich noch an diesen kleinen Button, der ja eine lange Zeit bei vielen Webseiten integriert war. Ich glaube, das war sogar so, wer die nicht hatte, das gehörte schon zum guten Ton, dass man das da eingebunden hatte.
Also, neben dem Facebook-Button war das
auch ein Flatter. Das war doch orange, ne, oder?
Ja, genau. Ja,
so ein kleiner
orange Button. Sehr orange, dann auch ein bisschen mit Grün drin und so. Mhm.
Und sah gut aus, aber was macht Flatter? Gibt es das noch? Bringt das noch was?
Also Flatter, das Prinzip war ja eigentlich so eine Art, konntest du so ein bisschen das Geld, was du bereit bist auszugeben, verteilen für Inhalte, die du magst. So. Also du hast ein festes Budget auf deinem Flatter-Konto untergebracht, sagen wir mal so 10 Euro, ja. Mhm. Und wenn du dann im Laufe des Monats für diese 10 Euro die verteilst, kannst du selber steuern, wer wie viel bekommt. Zum Beispiel, Herr Perler, wenn du auf meinen Blog kommst und da 5-mal drauf klickst, und dann gehst du, weiß ich, auf die Webseite von Dennis Horn, klickst da 3-mal drauf und dann gehst du einmal zu, was weiß ich, zu Netzpolitik.org, die hatten das früher auch im Einsatz und hast dann 2-mal geklickt, dann habe ich 5 Euro bekommen.
Achso, genau. 5 Euro.
Dennis Horn hat dann 3 Euro und Netzpolitik.org 2 Euro bekommen. Und ich glaube, einen kleinen Share haben die noch einbehalten. Ah. Und das war eigentlich ein System, da haben echt einige, vor allen Dingen auch Podcaster, sehr, sehr viel verdient. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wann das so ein bisschen kippte. So 2016 war es dann auf einmal so, dass das System, dass es da so ein paar Meldungen gab, dass es technische Probleme gab. Aber 2017 gab es dann einen Neustart. Und zwar, dass man sich dieses Klicken auf den Flatter-Button sich davon verabschiedet hat, sondern dass man ein Browser-Plugin einrichtet und dann das Browser-Plugin misst, wie viel Zeit man auf verschiedenen Webseiten verbringt. Und wenn ich jetzt das Geld, was ich zur Verfügung stelle, wird dann auf die Zeit umgerechnet, die ich auf den Webseiten verbringe. Also man muss nicht mehr klicken. Und was dann, das war die eine Meldung aus 2017 und die andere Meldung war, dass Flatter aufgekauft wurde von IO. Das ist das Unternehmen hinter Adblock Plus, einem Werbeblocker. Hm. Und dieser Deal hat, ich sag mal, einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass Adblock Plus ja ein sehr verbreitetes Werbe-Plugin ist. Also auf einmal hat man natürlich eine große Basis, wo man dieses Flatter-Prinzip integrieren kann. Der Nachteil ist, dass Adblock Plus nicht ganz unumstritten ist. Also da gab es in den letzten Jahren einen großen Streit zwischen Adblock Plus und Inhalteanbietern. Deswegen ist das so ein bisschen, haben das einige diesen Deal zwiespältig gesehen. Aber eins muss man auch sagen, bei Flatter, wenn man jetzt mal so guckt, die Referenzen, die so teilweise auf ihrer Webseite anführen, wie zum Beispiel auch Netzpolitik.org, die setzen den Button heute gar nicht mehr ein. Also irgendwie scheint Flatter zumindest im deutschsprachigen Bereich sich ein bisschen aus der Präsenz verabschiedet zu haben.
Okay, dann lass uns doch direkt springen zum nächsten Tool. Finde ich einen spannenden Ansatz. LaterPay haben wir damals, als es gestartet ist, auch hier vorgestellt. Und das Prinzip ist ja eigentlich so, da kann ich erstmal lesen und ab einem gewissen Verbrauch werde ich dann quasi erst später zur Kasse gebeten. Also damit, ich sag mal, quasi der Lesefluss ja auch nicht durch den Kaufvorgang unterbrochen wird. Und das war ja unter anderem auch integriert bei Spiegel Online. Mittlerweile aber sucht man da ja vergebens. Weißt du, was da passiert ist?
Ja, also dieses Bierdeckelprinzip, also ne, erstmal Striche machen, später bezahlen, wenn man was liest oder konsumiert, das gibt es noch weiter. LaterPay hatte natürlich dieses Startup aus München, das war eine große Sache, dass Spiegel Online Partner wurde, aber dann waren die Schlagzeilen nicht so gut, als sich Spiegel wieder verabschiedet hat von diesem Bierdeckelprinzip, aber LaterPay ist weiter im Arbeitseinsatz und expandiert zum Beispiel gerade im US-Markt sehr stark, also da gibt es Marken, die den Dienst einsetzen. Und es gibt auch neue Funktionen. Jetzt erst kürzlich kann man Inhalte nicht nur kaufen, sondern es gibt auch eine Contribution-Funktion, wie sie es nennen, also eine Spendenfunktion. Das heißt, wenn ich im LaterPay-Account bin auf einer Seite, dann kann ich dann auch tatsächlich etwas spenden für den Inhalteanbieter.
Oh, das ist, könnte ich mir vorstellen, dass das spannend ist. Aber ich glaube natürlich, in den USA ist das Thema Spendenbereitschaft für solche Dinge auch noch höher als bei uns. Aber gut.
Da kann man sich auch vorstellen, warum die das mit untergebracht haben.
Mhm. Ja.
Aber das Interessante dabei ist, wenn ich mich mir das so angucke, für mich ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie viel am Ende ein User bereit ist, für ein Projekt zu bezahlen. Also jetzt irgendwie für einen Podcast oder so.
Daniel, das kann ich dir sagen. Und zwar genau 5,12 Euro.
Was
sagst du zu dem Preis? Nicht schlecht, oder?
5,12 Euro, das ist, ja, also das kann ich auch nochmal so gut, das ist ja eigentlich so ein ein extra großer Kaffee mit Sahne von irgendwie so einem Kaffeedealer, oder?
Da ist ein bisschen Sahne jedenfalls. Ja. Also, so viel bezahlen jedenfalls die Mitglieder von Steady pro Monat für ihre Mitgliedschaften. Denn das ist eben auch genau das Konzept von Steady. Das ist eine Plattform für Blogs, Podcasts und Webprojekte, die via Steady ihre Besucher zu zahlenden Mitgliedern machen wollen. Und die Medienmacher können die Preise dabei selber festlegen. Und bei einem Euro pro Monat geht's los. Steady übernimmt dafür die Abwicklung und behält sich dafür für diese Service quasi 10% ein und der Rest geht dann an die Medienmacher.
Was mit Medien? Das wertvolle Medienmagazin. Die Zeit der Lousy Pennies ist vorbei. Das ist unser Thema heute Abend hier bei Deutschlandfunk Nova. Wir wollen schauen, wie die Plattform Steady läuft. Wenn ihr ein eigenes Blog betreibt, einen Podcast habt, einen Newsletter verschickt oder eine Webseite am Start habt, egal ob alleine oder im Team, dann könnt ihr Steady nutzen, um euer Projekt durch Mitgliedsbeiträge zu finanzieren.
Das nutzt zum Beispiel auch übermedien.de, das Projekt von Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz oder auch das Social Media Watch Blog. Martin Fehrensen hat ja kürzlich auf ein Paid-Modell umgestellt. Wie es klappt, das weiß Philipp Schwörbel. Er ist Mitgründer von Steady und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Philipp.
Hallo, guten Abend.
Ja, bevor wir darauf schauen, welche Erfahrungen ihr jetzt so in den letzten Monaten mit Steady gemacht habt, lass uns nochmal so einen Schritt zurückgehen. Journalistische Inhalte im Netz und die Bezahlung. Warum ist diese Beziehung einfach so verzwickt, so verzwackt? Warum tut sich die Branche in Deutschland so schwer mit diesem Thema?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir sitzen ja seit vielen Jahren immer auf irgendwelchen Panels und Konferenzen und alle stöhnen immer, dass das nicht funktioniert. Aber es gibt einfach ganz viele Medienmacher und Medienmacherinnen, die das in den letzten Jahren immer schon gezeigt haben, dass das geht. Genau, es geht auch immer noch.
Du machst ja, das vielleicht mal vorab auch erklärt, ja nicht nur Steady, sondern bist auch Geschäftsführer bei den Prenzlauer Berg Nachrichten. Das ist eine hyperlokale Nachrichtenwebseite.
Genau.
Bist auch Vorstand der Krautreporter, die ja auch mit einer mega Crowdfunding-Kampagne gestartet sind und jetzt in einer Genossenschaft arbeiten. Wie haben denn all diese Erfahrungen auch zum Start von Steady beigetragen?
Genau, also wir haben bei Krautreporter ja mit einem großen Crowdfunding begonnen, hatten ja über 15.000 Mitglieder, die 1 Million Euro auf den Tisch gelegt haben, um das Projekt zum Laufen zu bringen. Und da denkt man immer, es ist ganz viel Geld, aber wir wären da beinahe dran gescheitert, weil wir sozusagen die Folgefinanzierung nicht mitgedacht hatten, weil das halt eine einmalige Unterstützung war. Und woran es gekrankt hat, sind eigentlich zwei Dinge. Nämlich Marketingfragen und eine Marketingorientierung und aber auch die Technik, um sowas eben wie so ein Mitgliedschaftsmodell umzusetzen. Und dann haben wir gemerkt, dass das nicht nur uns so geht. Ne? Viele saßen bei uns auf der Couch und haben gesagt, ja, wie macht ihr das und so. Und dann haben wir gemerkt, hey, das geht ganz vielen so, lass uns das doch sozusagen nicht nur für uns, für Crowdreporter bauen, sondern eben für alle. Und deswegen haben der Sebastian Esser und ich das sozusagen neben Crowdreporter aufgesetzt und genau, das ist jetzt eigentlich ein Tool von Medienmacher für Medienmacherinnen.
Es gibt ja auch internationale Plattformen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, auf dem journalistische Projekte ihre Inhalte finanzieren lassen können, wie Patreon zum Beispiel. Was habt ihr euch angeschaut? Wo habt ihr gesagt, das wollen wir genauso machen? Oder wo habt ihr vielleicht gesagt, nee, das wollen wir bewusst nicht so machen?
Also wir hatten, als wir die Idee hatten, kannten wir Patreon tatsächlich noch nicht. Aber wir haben uns natürlich schon sozusagen angeschaut, was die tun. Aber das sozusagen der Prozess eigentlich bei uns ist eigentlich tatsächlich immer umgekehrt. Wir gucken nicht, was wir irgendwie gut finden oder was jetzt Patreon irgendwie besonders gut macht. Und die sind ja auch gut, ne? Sondern wir gucken, was brauchen eigentlich unsere Podcasterinnen und Podcaster, unsere Medienmacher. Und wenn die uns sagen, guck mal, wir brauchen hier einen geschlossenen RSS-Stream für unsere Mitglieder, dann bauen wir das.
Jetzt ist ja eine Zahl ganz interessant. 125.000 Euro geben die Medienkonsumenten bei euch pro Monat für die Inhalte aus. Wenn ihr mal so hinter die Zahlen schaut, was habt ihr denn über die Leser, Zuhörer und Zuschauer in den letzten Monaten gelernt?
Also es ist eigentlich das bestätigt worden, was ihr vorhin auch schon gesagt habt. Menschen sind bereit für junge Medien oder auch für etablierte Medien irgendwie zu bezahlen. Und das Besondere, was wir gelernt haben, ist die Frage, warum die das machen. Mhm. Das ist eigentlich viel weniger, weil sie jetzt einen Inhalt kaufen wollen, wie bei Netflix oder Spotify, ne, wo man von so einem oder Amazon Prime, also wo man von so einem Abo sprechen kann, sondern die sozusagen wollen eine Beziehung zum Ausdruck bringen, die sie mit diesem Medienmacher oder der Medienmacher haben. Ne? Das Kernbegriff, den wir immer wieder irgendwie feststellen, ist Vertrauen. So, und wenn du so eine Leserschaft hast, die dir eben nicht egal ist, die dir vertraut, dann ist die bereit, dir Geld zu geben, wenn du sie fragst.
Es steckt aber nicht in dem Vertrauen doch auch die Komponente drin, man vertraut ja eben auch auf eine gewisse Konstanz der Qualität, eine gewisse Machart. Und ist es nicht dann, sag ich mal, um die Ecke rum gedacht, doch auch irgendwie, man abonniert quasi etwas, auf das man vertrauen kann, weil man immer doch irgendwie das Gleiche bekommt?
Ja, tatsächlich ist es die Mischung, ne? Also wir sagen tatsächlich sozusagen, dass die Magic diese Mitgliedschaft ist und eben kein Abo-Modell und auch kein Spendenmodell. Es ist eine Kombination eigentlich aus beiden. Was die Leute dazu bringt, nicht nur einmal Geld zu geben, ist tatsächlich, du bist denen nicht egal und du gibst denen regelmäßig was zurück. Und wenn dieses beides zusammenkommt, dann sprechen wir eben von Mitgliedschaft und haben auch wirklich sehr wenig das, was so diese Marketing-Experten Churn nennen, also Rückgang von Mitgliedschaften. Also die Kündigungsraten sind wirklich sehr, sehr gering.
Also das Schwierige ist erstmal, sie zum Abschluss zu bewegen.
Genau. Also das ist tatsächlich, es ist ehrlich gesagt so eine Standardfrage, was viele Leute, die uns nur anrufen oder so, fragen, wie funktioniert das, was muss ich eigentlich tun? Und das Erste, was wir immer sagen, okay, du musst das kombinieren, du brauchst eben so eine Zuhörerschaft, denen du nicht egal bist. Und dann gelten die drei, sozusagen gilt 3x5. Also 5% deiner Hörer und Hörerinnen oder Leser und Leserinnen geben dir 5 €, wenn du 5-mal fragst. Und das ist, kommt nicht immer hin, aber es ist tatsächlich mehr wahr als falsch.
Das ist eine interessante Formel. Aber wofür wollen die Leute denn nicht bezahlen? Aber also vielleicht so Dinge, wo Medienmacher eigentlich aber ziemlich oft trotzdem davon ausgehen, dass da eigentlich Geld für rumkommen müsste.
Ja, also das ist eigentlich alles das, was austauschbar ist, ne? Und was, wenn ich jetzt gucke, auf BuzzFeed oder Huffington Post oder so, ne, da ist, das sind vielleicht auch gute Inhalte, aber den Leuten ist das halt einfach wurscht, woher das kommt. Ne? Das ist, oder bei der Bundesliga ist den Leuten doch wurscht, ob es jetzt von Sky kommt oder von der Telekom oder so, die zahlen dafür einfach nicht, weil es denen einfach sozusagen egal ist. Genau. Aber weiß ich jetzt nicht, oder meintest du jetzt so Themen?
Das wäre auch interessant. Also ich meine, wahrscheinlich kann man sagen, oder kann man so die These aufstellen, je spezialisierter, desto lukrativer?
Nee, ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Auch mit kleinen Medien kann man gut Geld verdienen. Also man braucht nicht diese große Masse, aber ich meine, guck dir irgendwie Übermedien an oder jetzt seit neuestem am Start ist Perlentaucher mit dem Feuilleton. Das sind ja richtig große Medien, ne? Also jetzt im Vergleich zu kleinen Blogs.
Philipp, was sind denn aus deiner Erfahrung oder auch aus deiner ganz persönlichen Sicht Projekte, die dich tatsächlich auch besonders beeindruckt haben, die bei euch laufen?
Also ich kannte tatsächlich, oder ich kannte mich relativ wenig aus im Podcast-Bereich. Und das, was die Katrin Rönicke macht, das finde ich alles ganz toll. Die baut ja auch so ein kleines Medien-Podcast-Haus auf, Haus 1, hat verschiedene Podcasts, anekdotisch evident oder die Wochendämmerung. Das fand ich schon richtig cool. Das auch zu sehen, wie sich das entwickelt, wenn sich da jemand so ransetzt und durchbeißt, das macht mir persönlich immer total Spaß.
Wie hoch ist denn so die Erfolgsquote, wenn man bei Steady startet? Also ich denke mal nicht, dass ja alle Projekte gleich so durch die Decke gehen.
Ich würde mal behaupten, also es stimmt, ne? Also es gibt auch Leute, die einfach sagen, ich habe den Start irgendwie vielleicht vermasselt oder so. Aber das liegt dann eigentlich daran, dass der Druck vielleicht noch nicht so hoch ist. Ne? Also wir sehen das schon, dass wenn du richtig vorankommen willst oder so und dann tatsächlich die Leute 5-mal fragst, dass das dann wirklich klappt. Und ja, die Quote weiß ich jetzt nicht genau. Also wir haben natürlich viel mehr Anmeldungen auch, die das mal ausprobiert haben, so im System, außer den knapp 300, die das jetzt irgendwie bei uns, also mit uns schon Geld verdienen. So eine genaue Quote weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Also wenn es 300 Projekte sind, vielleicht nochmal kurz da nachgefragt, wie viele zahlende Menschen tatsächlich, Mitglieder erreicht ihr insgesamt?
Also wir haben insgesamt schon mal 45, also über 45.000 Leute gemacht. Manche sind auch sozusagen gesprungen und so. Aber 45.000 Leute ist so die Mitgliederzahl, die Steady insgesamt hat.
wenn du jetzt mal so guckst, als dann im letzten Jahr Steady gestartet ist und so wie es jetzt läuft, gab es Punkte, ist es noch genau das Gleiche oder gab es so einzelne Feinheiten, wo ihr dann so mit der Zeit gelernt habt, oh, da müssen wir nochmal ran, das müssen wir nochmal verändern, das müssen wir noch vereinfachen. Wie habt ihr euch so in der Zeit verändert?
Ja, gerade tatsächlich, das geht ganz viel um diesen Mitgliedschaftsbegriff. Also als wir gestartet sind, haben wir nicht gesagt, wir sind eine Mitgliedschaftsplattform, da wussten wir das noch nicht so genau. Das haben wir tatsächlich so uns erarbeitet und dann gemerkt, dass das überall auf der Welt sich so ähnliche Strukturen auch bilden. Und genau, also wir haben viel von Unterstützung gesprochen am Anfang. Da haben sehr viele das genutzt, um so ein regelmäßiges Crowdfunding zu machen. Dann kamen eben Leute dazu, die so ein klassisches Abo-Modell auch damit umgesetzt haben. Und irgendwann haben wir gemerkt, wenn diese beiden Sachen eben zusammenkommen, dann funktioniert das besonders gut. Und genau, das war, glaube ich, so die größte Erkenntnis und echt so ein Aha-Effekt, als wir da so saßen und dachten, ah, okay, jetzt haben wir mal nach etlichen Monaten verstanden, was wir wirklich machen.
Was mit Medien? Das spendable Medienmagazin.
Philipp Schwerbel ist weiter bei uns zu Gast. Er ist der Mitgründer von Steady. Die Plattform ermöglicht es Medienmachern, Geld von ihren Nutzern einzunehmen. Über 45.000 Zahlen Nutzer haben da schon gesagt, ja, ich bezahle etwas.
Philipp, bei welchen Projekten hast du quasi auch persönlich Spendierhosen an? Für welche zahlst du?
Ich gehe gerne in sozusagen, wenn neue Medien bei uns kommen, dann gucke ich mir das immer an und dann abonniere ich das auch manchmal für 2-3 Monate und dann merke ich auch, okay, schaffe ich einfach zeitlich nicht mehr, ne? Aber ich bin Abonnent von Übermedien zum Beispiel.
Ich glaube, da bin ich auch Abonnent. Muss ich nochmal nachgucken. Wie ist das eigentlich, wenn ihr das habt? Wir haben ja hier ganz viele Meinungen, Herr Pähler, ne? Bekommen. Das finde ich, war ich echt überrascht, wie viele Kommentare wir von euch auch, liebe was mit Medienhörer, bekommen haben. Nämlich auf unsere Frage, wann seid ihr bereit für einen Podcast-Blog, kleine Webseite, große Nachrichten-Webseite zu zahlen? Was ist dir da aufgefallen, Herr Pähler?
Ja, also ich meine, es gibt die Bandbreite ist groß. Also es geht von niemals bis aber eben auch sehr differenzierten Meinungen. Also ein Strang ist beispielsweise, wenn ich auf Inhalte nicht verzichten möchte, wie schreibt Kai Bieler beispielsweise beim Rote Brauseblogger, also sehr spezielles Angebot, was jemandem wichtig ist, also er möchte darauf nicht verzichten. Oder Ansgar Wollnig schreibt, ich zahle gerne, wenn ich wiederkehrend Mehrwert erhalte. Beispielsweise ist er, da geht es mal um großes Medienangebot, seit längerer Zeit schon Kunde vom Handelsblatt Digital. Und ich finde auch noch spannend, einen Aspekt, wenn jemand sagt, wenn es einen Mehrwert im Sinne eines Bildungsartikels ist, der mir persönlich weiterhilft, mein Wissen strukturiert auszubauen. Also eben, da wünscht sich jemand tatsächlich mehr auch ausgewogene Reportagen und da geht es aber dann eher auch um so Niedrigpreise, sage ich in Anführungszeichen mal so um die 1 Euro. Und eins finde ich auch noch spannend, Andi Schneider schreibt, wenn mich etwas interessiert und ich für einen Einzelbeitrag zahlen kann, ich möchte nicht in ein Abo-Modell gezwungen werden. Und da, wir hatten vorhin auch über das Spiegel-Online-Thema ja schon gesprochen, er fand es sehr schade, dass es eben da nicht mehr die Möglichkeit gibt, Einzelartikel zu bezahlen. Das sind mal so verschiedene Gedankenstränge hier, die ich hier gefunden habe.
Philipp, wie war das, diese Diskussion? Ne? Wie führt ihr die zwischen Einzelelemente oder Einzelartikel oder Einzelvideos zu kaufen versus komplette Clubmitgliedschaft? Wie ist da deine Haltung dazu? Ich habe mich beim Spiegel auch schon geärgert, ehrlich gesagt, dass ich einen einzelnen Artikel kaufen konnte.
Also meine Meinung ist da glasklar. Erstens, ich glaube, Einzelverkauf funktioniert nur in ganz wenigen Fällen, wenn überhaupt. Das ist so die ökonomische Antwort. Und das Zweite, inhaltlich geht es bei uns eben um Beziehungen. Ne? Da verbinden sich junge Medienmacherinnen und Medienmacher mit ihren Hörern oder Lesern. Und das das spiegelt sich eben in der Mitgliedschaft wieder. Und genau, Abo fallen will niemand. Gibt es auch irgendwie bei uns nicht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, ne? Es geht um Beziehung.
Die Stefanie hat zum Beispiel auch noch geschrieben, ich glaube, die ist in etwas anderer Meinung, die sagt, über Blendl zahle ich für Artikel, finde ich einen wirklich tollen Service, Podcast-Blog müssten eigentlich genauso funktionieren. Was haben wir hier noch? Kerstin schreibt, ähnlich wie bei Literatur, wenn es mir Informationen, Vorteile oder Unterhaltung bringt, die ich anders nicht bekomme oder mich vor Fehlern bewahrt. Ich kaufe zum Beispiel vor größeren Anschaffungen wie Matratzen und Geräten gerne auch mal einen Test.
Kann man eigentlich sagen, wenn man jetzt auch nochmal so auf diese Kommentare schaut, dass das, was du gerade angesprochen hast, das Thema, vorhin hattest du ja von Vertrauen gesprochen, gerade den Beziehungsbegriff verwendet, dass das möglicherweise, wenn man jetzt Menschen aktiv danach fragt, dass denen das gar nicht so sehr bewusst ist, dass das vielleicht eigentlich die da wirklich hinterliegenden Bedürfnisse sind, die sie mit ihrem, ja, ihrer Mitgliedschaft befriedigen?
Das kann gut sein, ne? Also tatsächlich ist Geld ja auch häufig ein Ausdruck, ne? Etwas zurückzugeben für etwas, was man hat, was eben auf Vertrauen basiert, würde ich behaupten. Also ich will das gar nicht wegdiskutieren, ne? Dass man auch sich über Mehrwert freut oder so. Aber wenn man jetzt mal so guckt auf die Perlentaucher, die sozusagen die, das Einzige, was die jetzt zurück oder das, was die zurückgeben, ist, dass die Seite werbefrei ist, wenn man da jetzt Mitglied wird. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten Leute jetzt deswegen das nicht gemacht haben, sondern die finden das Team von Perlentaucher einfach super und denen ist das eben wichtig. Und genau, und wenn das ist jetzt so das Initiale und in ein, zwei Monaten oder im Jahr, dann überlegen sie sich, kriege ich eigentlich was davon? Und dann ist es eben wichtig, dass sie was zurückkriegen. Und deswegen dann sehen sie, aha, guck mal, hier ist mal das exklusiv oder das werbefrei. Genau, und dann haben sie ihren gefühlten Mehrwert auch.
Lass uns auch mal vielleicht, Philipp, genauer mal das besprechen, was das eigentlich mit Medienmachern macht, wenn sie auf einmal vielleicht nicht mal nur als freie Journalisten für Auftraggeber wie irgendwelchen Redaktionen ihre Inhalte anbieten. Da haben sie erstmal eine Freiheit, jetzt haben sie so ihr eigenes Ding. Aber dann stellt man ganz schnell fest, oh, auf einmal kommt da was ganz Neues auf mich zu, sondern ich habe auf einmal ja auch eine ganz andere Abhängigkeit zu meinem Leser. Vielleicht empfinden das andere, dass sie jetzt eine ständige Bringschuld haben, die sie dann irgendwie erfüllen müssen, nämlich dem zahlenden Nutzer gegenüber. Wie kann man damit umgehen?
Genau, also das teile ich, die Beobachtung, dass das auch bei ganz vielen so ist. Ne, da muss man sich auch an diese neue Situation gewöhnen. Und wir haben tatsächlich diese Frage, ne, oh Gott, jetzt mache ich eine Mitgliedschaft, dann muss ich ja permanent liefern. Das stimmt aber nicht. Das stimmt, wenn man ein reines Mehrwertangebot hat. Ne? Also jeden Morgen jeden Morgen eine Analyse zu XYZ, dann muss man immer liefern. Aber wenn man mal sagt, Leute, ich bin jetzt mal 2 Wochen auf einer Recherchereise, ich komme danach wieder, dann tragen die meisten das auch mit. So, das ist das Erste. Das Zweite ist sozusagen, gibt es tatsächlich noch relativ viele Journalisten, die eben gewohnt sind, vielleicht für eine Zeitung zu schreiben. Abgabetermin muss dann irgendwie das Zeug da sein. Und die liefern das einfach ab. Und verstehen dann aber nicht oder müssen einfach das noch mehr lernen, dass sie jetzt auf Augenhöhe miteinander, also da mit den Lesern und Leserinnen irgendwie reden können. Dazu gehört eben die zu fragen, die Kritik einzustecken, eben im Dialog zu sein, persönliche Gespräche anzubieten. Und das ist etwas tatsächlich Neues. Und genau, das kann man aber lernen.
Was sind da noch für neue Kompetenzen für Journalisten gefragt?
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Kernkompetenz. Ne? Ich weiß nicht, ob das, ne? Also dieses Partizipatorische, das ist das A und O. Das Zweite, was man vielleicht auch noch lernen muss, ist, ja, dass man auch schon mal auf die Zahlen gucken muss. Ne? Wenn man sich selbstständig macht, dann muss man schauen, dass man weniger ausgibt, als man einnimmt, ne? Und dass man sich überlegt, wie kann ich nicht nur den Staat gut finanzieren, sondern auch sozusagen das Fortkommen. Wie gesagt, siehe Beispiel Krautreporter, daran, also an solchen Fragen wären wir beinahe gescheitert.
Was sind sonst noch vielleicht auch Fragestellungen oder Probleme, an denen eben auch Finanzierungsziele scheitern können?
Also ganz häufig ist es das zeitliche Element. Ganz viele haben immer 1000 Gründe, die sie so vor sich her schieben und behaupten, ja, jetzt muss ich erstmal noch einen Relaunch machen, ich brauche noch ein neues Logo und bevor ich meine Kampagnenseite fertig mache, brauche ich unbedingt noch ein Bild.
Redaktionsplan muss ich auch noch ein bisschen weiter, ein paar Monate vorführen.
Ja, genau, sowas. Ja. Ne? Und dann, das ist aber, ehrlich gesagt, das stimmt nicht. Ne? Und man kann tatsächlich, weil die Leute, die wollen einen ja hören und lesen und was auch immer, die finden das super. Und dann kann man auch sagen, Leute, ich fange heute Morgen in 10 Minuten an mit diesem Mitgliedschaftsprogramm, fangt an und dann machen wir das andere eben gemeinsam im Dialog.
Dann lass uns doch vielleicht noch mal so ein paar, hätten wir auch gerne noch so ein paar konkrete Tipps von dir. Lass uns die mal gemeinsam erarbeiten. Also was sind deine Tipps für Medienmacher, die überlegen, ein Bezahlmodell um sich herum aufzubauen? Was sind die ersten Schritte?
Die ersten Schritte, ja, melde dich bei Steady an und setze da ein Programm auf, dauert 10 Minuten, und nimm diesen kleinen Code, pack ihn in deine Seite und fang an.
Was muss ich mir dann so überlegen? Also muss man also Pakete schnüren oder braucht man das gar nicht? Oder wie funktioniert das? Was sind da so die Erfahrungswerte?
Genau, also die meisten der Publisher, die strukturieren ihre Mitgliedschaftsprogramme in so 3 Pakete. Das kennt man so, ne? So ein kleines, ein mittleres, ein großes Programm oder Plan. Und da geben wir auch schon so Zahlen vor, so 2,50, 5 Euro, 10 Euro Paket. Und dann überlegt man sich, okay, was kann ich da zurückgeben? Ja, weil das hatten wir sozusagen, oder das ist eines der großen Learning, man muss denen was zurückgeben und dann muss man sich überlegen, okay, wenn ich jetzt mein typisches Mitglied mir angucke, der will einen exklusiven Newsletter haben und der will vielleicht einen früheren Zugang zu meinen Inhalten haben, genau, das schreibe ich dann da rein, genau, und überlege mir dann, dass ich für den 5-Euro-Plan, keine Ahnung, dann noch ein T-Shirt dazu gebe oder irgendwie so ein Hangout oder sowas in der Art. Genau. Und dann muss man das seinen Leuten, seinen Zuhörerinnen und Zuhörern einfach sagen.
Ich stelle mir gerade vor, wenn man so Herr Peller Packages machen würde.
Ja.
Ne? Was dann man
gibt es nur in XL.
Genau.
Nein. Also so. Nur weil da so viel Qualität reinkommt, natürlich.
Und viele machen auch gar nichts, ne? Also die sagen einfach, hier, komm, wir fangen jetzt erstmal ohne an und das entwickelt sich dann. So, und dann, genau, ist eigentlich das Einfachste und so macht das ja auch über Medien. Dann baust du vor bestimmte Artikel eben so eine kleine Paywall ein. Die muss auch nicht permanent sein, die kann man auch irgendwie wegklickbar machen. Ich glaube, Übermedien macht das so, die ist erst frei und dann nach 2, 3 Tagen nehmen die weg.
Du hast gerade so gesagt, du musst das im Grunde deinen Lesern, deinen Nutzern einfach nur sagen. Also heißt das aber schon, ich bringe idealerweise schon eine Leserschaft, eine Community mit oder kann ich auch direkt quasi als Paid-Content-Angebot starten? Da muss ich wahrscheinlich noch mehr investieren, auch vereinfacht gesagt, in Kommunikation und Marketing, oder?
Genau, also die meisten, die jetzt bei Steady sind, die haben einfach ihre Community schon und die brauchst du schon. Und Steady hilft eben, aus Fans zahlende Fans zu machen, zahlende Mitglieder. Und also, was Steady nicht liefern kann, ist wahnsinnig viel neue Leser, Leserinnen, ne? Aber das kommt auch vor. Also die, ich glaube, über 10% unser Steady-Kunden haben 2 Mitgliedschaften.
Ist denn tatsächlich dann auch eure Empfehlung zu sagen, baut erst eine Community auf und monetarisiert sie dann? Also ich meine, man kann das ja auch kritisch sehen, erstmal sozusagen kostenlos in ein tolles Angebot gelockt und dann nachträglich eine Bezahlschranke quasi eingeführt. Genau.
Also tatsächlich, wir haben, also die meisten, die mit uns sprechen, die haben ihre Community, ne, weil das etablierte Medienmacher sind, auch wenn die was Neues starten, haben die schon eine E-Mail-Liste oder sie haben eine Twitter-Followerschaft. Und wie gesagt, die muss nicht groß sein. Ne? Es sind es müssen aber Leute sein, die dich halt irgendwie gut finden. Und dann funktioniert es auch auf kleinerer Basis. Und ich meine, für viele ist das super, wenn sie erstmal die ersten 100 Euro im Monat haben. Ne? Und da kann man dann schon neben dem normalen Job viel machen und das sozusagen größer machen dann.
Gibt es eigentlich so eine Grenze, wann ich anfange, meine Leser, meine Zuhörer, meine Zuschauer zu nerven? Oder wie kriege ich es hin, dass ich ja schon auch immer sie darauf hinweise, dass sie doch Mitglied werden können, aber ich dann doch nicht anfange zu nerven?
Genau, also man denkt immer, man nervt und tatsächlich, wenn man dreimal fragt, dann denkt man schon, oh Gott, ich kann jetzt nicht noch ein viertes Mal fragen, aber ich glaube, das ist tatsächlich das eigene Gefühl. Und wenn man selber das Gefühl hat, man fängt an zu nerven, dann ist es eigentlich gerade gut. Und dann gibt es tatsächlich einen Trick für Leute, die starten. Da kann man tatsächlich sich dieser Crowdfunding-Logik bedienen, dass man das wie so eine klassische Crowdfunding-Seite hat mit so einem Zielbalken und einer Zielgröße. Und dann muss man nämlich nicht 10-mal sagen, ey, gib mir Geld, ich werde Mitglied, sondern dann sagt man, hey, wir sind super gestartet. Die ersten 10% haben es schon nach einem Tag gemacht. Und dann kurz vor dem zur Halbzeit sagen, hey, fast die Hälfte, ne? Wenn jeder noch einen mitbringt, dann. Und so kann man anhand seiner Kampagne zum Start eine Geschichte erzählen. Und dann spricht man die auch 10-mal an, aber sagt jetzt nicht immer, ach komm, gib mir mal Geld, ich bin so arm. Ne? Sondern man sagt, Leute, wir sind gemeinsam auf dem Weg, wir sind eine Reise, gemeinsam machen wir hier was möglich. und sozusagen ihr seid jetzt hier meine Herausgeber.
Wie ist es mit Steady? Wie soll es für euch weitergehen? Was sind eure Pläne jetzt für die Zukunft?
Genau, also wir kriegen zunehmend Anfragen aus dem Ausland und deswegen wollen wir auch für europäische Medienmacherinnen und Medienmacher da sein. Und da freuen wir uns total drauf.
Das heißt, ihr wollt dann einen englischsprachigen Dienst anbieten oder was sind da die Pläne?
Genau, also die, genau, wir wollen, also wir sind, also unsere Seite gibt es eh schon auf Deutsch und Englisch und wir bieten auch schon US-Dollar an als Währung, aber genau, es geht eher dann auch um französische Medien und spanische Medien und genau.
Wenn, ist ja so, dass wenn ich ja wirklich jetzt für meine Seite oder für mein Projekt Geld einnehme, dann kriege ich 90%, 10% sind dann für euch. Wenn man jetzt so 125.000 Euro im Monat hat, dann kann man sich ja ausrechnen, was da so bei euch hängen bleibt. Das ist jetzt ja kein wahnsinnig großes Budget, oder? Also da müsst, da ist es ja schon auch wichtig für euch, größer zu werden.
Genau, also wir sind auf Wachstumskurs, ne? Und wir verbrennen, wie man so schön sagt, momentan mehr Geld, als wir einnehmen, weil wir einfach glauben, dass wir jetzt ein gutes Produkt bauen müssen, um weiterzukommen. Deswegen geben wir eben sehr viel Geld aus, mit Publishern zu reden, um neue Tools zu entwickeln. Genau. Und auch natürlich, um das, die Internationalisierung voranzubringen. Aber im Kern steht immer, okay, was kann ich eigentlich jetzt für einen Publisher tun?
Herr Pell, was hast du jetzt mitgenommen?
Also ich muss mal an meinem Vertrauen arbeiten. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und mehr in Beziehungsarbeit investieren. Und ich müsste eigentlich die schon haben, sonst brauche ich es vielleicht doch erstmal. Also ich mache erstmal ein bisschen noch Hausaufgaben, glaube ich, sagt man ja so schön. Ne? Also,
Aber nicht zu viel, Herr Pell.
Das habe ich auch ein bisschen einfach mal machen und loslegen. Das habe ich auch gelernt. Also nicht zu verkopft rangehen. Das finde ich auch ganz positiv, optimistisch. Es ist also noch Hoffnung, selbst für mich.
Philipp, danke, dass du uns das näher gebracht hast, die Erfahrungen geteilt hast, die ihr mit Steady gemacht habt und was das dann auch für Auswirkungen auf den Journalismus haben kann. Danke für den Besuch.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein konnte.
Was mit Medien? Das nachrichtliche Medienmagazin.
Ja, und auch ein bisschen das nachsitzende Medienmagazin, muss man irgendwie
was nachtragen.
Auch sagen. Wir haben ja in der letzten Woche hier darüber gesprochen, über die Ankündigung, dass das junge MDR-Programm Radio Sputnik morgens nur noch sozusagen eigene Nachrichten bringen will und dann gar nicht mehr. Und haben euch ja gefragt, wie ihr das findet und sind irgendwie, ich weiß nicht, haben wir zu viel geredet, hatten wir zu viel sonstigen spannenden
Unsere Nachrichten
wir sind jedenfalls nicht
so
mehr
lang.
Dazu. Ja, genau, wir sind jedenfalls nicht mehr dazu gekommen, eure Meinung mit in die Sendung zu nehmen. Deswegen holen wir das jetzt und hier nach.
Denn ihr habt sehr, sehr viel dazu geschrieben und deswegen sage ich da herzlichen Dank. Wie findet ihr das, haben wir gefragt. Und Oliver hat zum Beispiel kommentiert, dass es ein verheerendes Signal ist. Da haben wir zum Beispiel die Carmen, finde ich auch nicht gut. Radio soll neben Unterhaltung auch insbesondere informieren. Und wenn ich morgens die Nachrichten verpasse, muss ich dann einen Sender hören, wenn ich Nachrichten will.
Ich habe hier zum Beispiel von Ben noch, der sagt, also Radionachrichten sprechen mich überhaupt nicht an, vor allem nicht bei Radioprogrammen wie Live, Fritz oder eben auch Sputnik. Als junger Mensch bekomme ich meine Infos über soziale Netzwerke, WhatsApp und andere. Fand ich spannend. Oder auch Benjamin, der schreibt, vielleicht sind auch Nachrichten in der jetzigen Form kein adäquater Journalismus mehr. Zusammengedünnt, einseitig und selten wirklich weiterführend. Und er wünscht sich, insbesondere auch für die jüngere Zielgruppe, längere Talks, um eben auch verschiedene Perspektiven kennenzulernen.
Es ist natürlich ganz interessant, auch gerade wenn man nochmal da auf die Geschichte guckt, da ging es natürlich auch konkret um Sparmaßnahmen, aber auch, dass Nachrichten in anderer Form der Zielgruppe besser angepasst vermittelt werden sollen. Das ist da natürlich auch Thema. Das ist natürlich so ein Konflikt bei so einem Thema, was hier eindeutig polarisiert zwischen alte Zöpfe abschneiden, ja, was bringt das überhaupt noch? Oder gehört das einfach zum guten Ton dazu. Gavin hat kommentiert, wie spannend aber auch die entstehende Freiheit ist, dass plötzlich tatsächlich on-demand-fähige Radiosendungen produziert werden können, die zwar tagesaktuell sind, aber nicht bindend und zwangsläufig dauerhaft minutenaktuell produziert sein müssen. Plötzlich wird Radio podcastable und Podcasts radiosendefähig, ohne mühsam die Nachrichten rauszuschneiden. War noch eine Meinung. Thomas hat kommentiert, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen sie nur noch am Morgen eigene Nachrichten bringen. Fatal, gerade für ihre junge Zielgruppe scheinen mit solchen eigenen Nachrichten besonders relevant. Erstaunlich auch, da Sputnik einst der Sender war, der seine Nachrichten als besonderes Qualitätsmerkmal herausstellte, von den English News in grauer Vorzeit ganz zu schweigen.
Ja, ich habe hier noch einen Kommentar von Andy, der schreibt, vielleicht ist es ja eine verzerrte Sicht, weil ich selber Radio mache, aber ich bekomme fürchterlich viel mit durch Radio-Nachrichten, gerade im Auto. Fände schade, wenn das jetzt nach und nach überall wegfällt, vor allem weil in Moderationen ja auch immer weniger Infos untergebracht werden. Die Infos kommen ja häufig fast nur noch in den Nachrichten. Und Lino schreibt, Mumpitz, davon kann die Zielgruppe nur Nachteile haben. Das Signal ist, in Klammern, wenn es überhaupt eins ist und nicht nur Ausdruck des Rotstifts, ein falsches. Was haben wir noch?
Die Sophie, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich finde es auch bitter. Zum einen glaube ich, dass es ein Trugschluss ist, dass die Jugend keine Nachrichten hören und informiert werden möchte. Radio Fritz zum Beispiel schafft es ja auch, das zielgruppengerecht aufzubereiten und fährt damit recht gut, soweit ich das beobachten kann. Danke für eure ganzen Meinungen, die ihr uns da geschickt habt. Mhm. Und das ist wirklich eine interessante Diskussion gewesen. Und ich bin mal gespannt, ob das auch irgendwie sich mal so vielleicht durchsetzen wird, dass es noch mehr Radiosender gibt, die keine Nachrichten haben. Selbst Barbara Radio hat Nachrichten. Das Radio von Barbara Schöneberger. Hör ich in letzter Zeit
und
sehr viel.
Waffeln haben die.
Waffeln gibt's auch. Das riecht sehr gut, das Radio.
Ja, gut riechende Nachrichten, nur bei Barbara Radio.
Ja, das finde ich übrigens interessant bei Barbara Radio, dem Radio von Barbara Schöneberger. Es ist kein Scherz, was ich euch erzähle. Es gibt's wirklich. Könnt ihr mal auf barbararadio.de nachhören. Da heißt, zum Intro die Nachrichten kommt immer, mal kurz hören, ob die Welt sich noch dreht. Ich finde, das sagt alles, oder? Das war was mit Medien für heute. Wir drehen uns weiter bis zur kommenden Woche, am kommenden Donnerstag. Mhm. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale
Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.